Deutschlandfunk. Systemfragen.
Früher war alles besser. Das ist so ein Spruch, der manchmal kommt, wenn es darum geht, was ist konservativ? Was für eine Einstellung ist das? Aktuell gibt es diese Diskussion wieder, am Kurs der CDU zum Beispiel. Wie kann sie sich gegenüber der AfD abgrenzen? Und deshalb geht es jetzt in diesen Deutschlandfunk-Systemfragen mit mir, Katrin Kühn, um genau diese Frage. Was ist das, konservativ sein, eigentlich heute? Und auch, wie kann es nicht nur in der Politik ein Miteinander unterschiedlicher Werte geben, statt ein Gegeneinander? Dazu hören wir gleich auch Diogo Sastelli, Philosoph, auch mit Fokus auf Normen und Werte. Und wir lernen Jörg Bochmann aus dem Erzgebirge kennen, der von sich selbst sagt, er ist konservativ. Er lebt auf dem Land, fährt sehr oft Auto und sein Klimafußabdruck ist trotzdem nur halb so hoch wie im Schnitt in Deutschland. Zuerst aber ein Schwenk nach München, zu Menschen da auf dem Marienplatz.
Konservativ. Eine stagnierende, nicht fluide Art des Denkens.
Also von der Ableitung her des Wortes würde ich das als wertbewahrend definieren.
Konservativ, denke ich, hat so ein schlechtes Image, aber das muss es nicht unbedingt sein. Also konservativ heißt halt in gewisser Weise für mich auch etwas Nachhaltiges.
Jede Neuerung, die gewisse Risiken birgt, möchte man ja so gestalten, dass es eher risikoarm und risikofrei ist, dass man eben das, was da ist, beschützt.
Und bei manchen der Antworten aus München, da steckte auf unsere Frage, wofür konservativ sein eigentlich steht, auch ziemlicher Frust dahinter.
Für Machterhalt und die eigenen Freunde nicht verlieren. Und eigentlich sollten sie die Umwelt bewahren, die Natur bewahren, das, was gut ist, bewahren, aber das tun sie ja nicht, dafür tun sie gar nichts.
Die Umfrage zeigt es schon ein Stück weit. Es gibt bei der Frage, was ist konservativ, verschiedene Perspektiven. Der Begriff hat ja eine lange Geschichte und er hat viele Veränderungen auch erlebt. Mein Kollege Uli Hufen hat sich damit beschäftigt und wir sortieren das jetzt einmal. Wie ist da der Stand? Uli, wir haben ja gerade jetzt gehört, die direkte Übersetzung heißt bewahren, aufheben, vor dem Zerfall schützen. Quasi ein bisschen wie in Obst- oder Fischkonserven auch. Aber das reicht nicht für eine Definition, oder?
Nee, das reicht nicht. Konservativ ist wirklich ein schillernder Begriff. Man kennt das ja aus vielen Zusammenhängen. Konservative Kleidung, konservative Arztbehandlungen, konservativen Fahrstil gibt es auch. Da merkt man immer schon, dass es mit der direkten Übersetzung eben nicht getan ist. Konservativ heißt nicht nur bewahren, sondern das heißt, im Idealfall gesprochen, das Bestehende zu sehen und anzuerkennen, also die Realität oder das Leben, und zwar als etwas, das eben geworden ist und das man nun aber nicht einfrieren will, weil es so schön ist, sondern sorgsam fortführen. Daher kommt auch der berühmte Satz, damit alles so bleiben kann, wie es ist, muss sich alles ändern.
Also sprich, da gibt es schon diesen Wunsch, etwas zu bewahren, zu konservieren, aber gleichzeitig ist es auch die Erkenntnis, dass das nicht möglich ist, also das Leben eben Wandel bedeutet.
Ja, ganz genau. Es gibt da viele schöne Formulierungen, die das beschreiben. Zum Beispiel, konservativ heißt, den Wandel so lange zu bremsen, bis er nicht mehr wehtut. Also der Wandel ist ein Fakt. Es geht darum, eben ihn klug zu moderieren, auch mal zu verzögern. Und das witzige und logische Ergebnis bei dieser Sache ist eben, dass Konservative heute Dinge verteidigen, die sie gestern noch bekämpft haben. Das ist ganz normal. Beispiele gibt es da endlos. Für die CDU heute sind zum Beispiel Nationalstaat, Demokratie und Marktwirtschaft gegeben. Vor 150 Jahren aber wären das alles keine Dinge gewesen, die Konservative geliebt hätten. Dass Frauen gleiche Rechte haben, finden Konservative auch noch nicht so arg lang toll.
Und das mit dem Wandel ist dann auch der Unterschied, also zwischen im engeren Sinne konservativ einerseits und dann reaktionärem oder rechtsradikalem Denken auf der anderen Seite.
Ja, könnte man sagen, wobei die Übergänge in der Realität natürlich immer fließender sind als in der schönen Theorie. Reaktionär ist, wenn man zurück will in eine idealisierte Vergangenheit, die es in Wahrheit niemals gegeben hat, notfalls sogar mit radikalen Mitteln. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es mal sowas wie eine konservative Revolution als Idee. Wobei natürlich alles immer vom Blickwinkel abhängt. Das offensichtlich Reaktionäre verkauft sich immer schon gerne als konservativ, wie hier. Und umgekehrt wird das Konservative auch nicht selten als reaktionär diffamiert. Aber trotzdem schon ist es klar, der aufgeklärte, liberale, kluge Konservative, den sich alle immer wünschen und den man in der Realität nicht ganz so häufig findet, der lehnt jede Form von Radikalismus ab, aber er weiß eben, dass die Dinge sich ändern und ändern müssen. Und das geht zurück auf den historischen Ursprung des Konservatismus und auf seine Gründer.
Und wo genau liegt dieser Ursprung? Kannst du das auch noch mal erklären?
Na, das zentrale Ereignis ist auf jeden Fall die Französische Revolution. 1789, hier wird ja mit der alten, scheinbar ewigen göttlichen Ordnung mit unglaublicher Radikalität aufgeräumt, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. König enthauptet, der Kalender reformiert, Kirche und Adel stark entmachtet. Da liegt wirklich eine ganze Welt in Trümmern, jedenfalls für ein paar Jahre, bevor sie dann restauriert wird. Und der moderne Konservatismus entsteht eben als Gegenentwurf zur Revolution, zu diesem Radikalismus, übrigens nicht nur in Frankreich. Wobei dieser Radikalismus eben verstanden wird als Einstellung, die darauf abzielen, eine ganze Gesellschaft grundlegend, komplett und schnell umzukrempeln.
Und was für Prinzipien wurden dann da als Gegenentwurf zu diesem Radikalismus aufgestellt?
Also die Bücher der Gründerväter des Konservatismus wie Edmund Burke oder Joseph de Maistre, das sind natürlich komplexe Texte. Aber was man sagen kann, ist auf jeden Fall, es gibt immer die Idee, dass über dem Menschen und seinen Ideen und Plänen etwas Höheres ist. Das heißt mal Gott, mal die Bibel, mal christliches Menschenbild heute zum Beispiel bei der CDU. Dann ist es so, dass Konservative geht davon aus, dass Menschen unterschiedlich sind und dass man das akzeptieren muss. Soziale Hierarchien sind darum quasi natürlich. Und dass die Konservativen wiederum von diesen angeblich natürlichen Unterschieden zwischen den Menschen profitieren häufig, wird natürlich gern verschwiegen. Und vielleicht als letztes die Überzeugung, dass der Mensch fehlbar ist und eben ein Mängelwesen und dass Rationalität und Wissenschaft nicht alles können. Gegner sind da ganz offensichtlich die Denker der Aufklärung, aber eben auch sehr lange die Demokratie.
Aber heute sind das ja keine Gegner mehr. Jetzt haben wir eine Demokratie, wo Konservative dann ja Demokraten und Marktwirtschaftler sind. Was sind denn dann so ewige Werte, die verteidigt und bewahrt werden müssen? Ist es vielleicht sowas hier, wie dieser Mann in München es uns gesagt hat?
Konservativ sein heißt nicht, das zu tun, was gestern richtig war, sondern das zu tun, was immer richtig ist. Zum Beispiel das, was im Grundgesetz steht, unter den Grundwerten.
Würdest du da zustimmen?
Ja, sicher. Man könnte das natürlich konservativ nennen. Es gibt nur ein Problem. Diese Werte sind kein Eigentum konservativer Parteien. Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit. Und dann könnte man noch sagen, dass es natürlich abgesehen von solchen abstrakten Werten ganz konkrete Dinge gibt, die bewahrt werden sollten, weil wir ohne sie nicht leben können. Die Natur zum Beispiel oder das kulturelle Erbe. Wenn man sich's überlegt, Ökologie und Denkmalschutz sind ja ganz urkonservative Projekte. Die sind entstanden als Reaktion auf die Zerstörungen im Lauf der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Aber der politische Konservatismus heute hat natürlich damit größere Probleme, wie man ja an Friedrich Merz jeden Tag sehen kann.
Und woran liegt das, dass es da diese Probleme jetzt aktuell gibt?
Ich glaube, es gibt viele Gründe, aber was man sicher sagen könnte, eins ist eben schon in der Umfrage in München genannt worden. Es geht in der Politik natürlich um Macht. Der Konservative weiß idealerweise, dass sich alles ändern muss, damit es so bleiben kann, wie es ist. Aber das heißt eben auch, die Eliten sollen an der Macht bleiben, die an der Macht sind. Und das Zweite, was wichtig ist, ganz bestimmt, wir leben im Kapitalismus. Und das Wesen des Kapitalismus ist einfach das Gegenteil von konservativ. Der Kapitalismus verändert sich rasend schnell. Sein Grundprinzip ist die schöpferische Zerstörung alles Bestehenden. Und das bedeutet eben, wie wir in letzter Zeit erfahren haben, eben die schöpferische Zerstörung von absolut allem, inklusive der Lebensgrundlagen der Menschheit.
Und dann, vielleicht auch als dein Fazit, aus dem ergeben sich dann aktuell quasi die inhaltlichen Probleme des Konservativseins heute.
Ich glaube schon. Also entweder sie bewahren die Schöpfung oder auch die soziale Gerechtigkeit und damit gesellschaftlichen Zusammenhalt. Man könnte sagen, gegen den Kapitalismus, der all das zerstören könnte und würde, wenn er dürfte, wie er will. Oder sie führen halt Kulturkämpfe wie die CDU, um die Hetero-Kernfamilie mit Papa an der Spitze, um das Gendern, irgendwelche Cancel-Kulturen und solche Dinge. Und dann sind wir natürlich bei dem alten Problem. Ist das noch konservativ oder ist das schon reaktionär?
Und was mir da auch eingefallen ist jetzt bei diesen Themen, wie viel geht es da jeweils auch um Macht? Also die Diskussion über Familien, da fällt mir ein, zum Beispiel, um was für ein Bewahren geht es hier eigentlich? Dass eine Familie Zeit hat, Zeit für die Kinder, oder dass die Macht in einer Familie bewahrt wird, wer die hat und wer die Zeit für das eine und das andere aufopfert. Auf jeden Fall aber, Uli Hufen, vielen Dank für den Überblick jetzt. Und was wir sagen können, letztlich ist das alles nach wie vor ja trotzdem ziemlich abstrakt, die Theorie. Wie ist es in der Praxis, in der Situation, wenn jemand von sich selbst sagt, ja, ich bin konservativ, Ein Beispiel ist hier Jörg Bochmann aus Olbernhaus im Erzgebirge. Er sagt genau das von sich: Ich bin konservativ, und zwar nach der einen Definition von eben, dass es darum gehe, das zu tun, zu bewahren, was immer richtig war, wie es im Grundgesetz steht auch. Jörg Bochmann lebt nach Werten, die dazu führen, dass er einen sehr niedrigen CO2-Fußabdruck hat. Klimaschützer nennt er sich aber nicht. Annegret Faber hat ihn für uns besucht.
Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ich grüße Sie.
Faber.
Jörg Bochmann, kommen Sie bitte rein.
Ja. Ich ziehe meine Schuhe aus.
Wenn sie nichts ausmacht, ja.
Schon im Flur riecht es nach Kaffee. Der steht in der Küche auf einem runden Esstisch in einer braunen alten DDR-Kaffeekanne.
Ja, ein Kaffee? Milch, also das ist Bio-Kuhmilch oder Hafermilch? Was ist die?
Ich nehme die Kuhmilch.
Jörg Bochmann schenkt uns Kaffee ein. Die Tassen stammen von einem alten Porzellangeschirr mit Blumenmustern.
Ja, ich bin 60 Jahre. Das ist ein wunderschönes Alter, hätte ich nie gedacht. Bin Gemeindepädagoge, also bei uns in der Kirchgemeinde oder Kirchspiel sind wir. Sind 7 Gemeinden zusammengeschlossen. Arbeite in einem Gemeindeteil mit Kindern, also das nennt sich nur so Christenlehrer.
Jörg Bochmann ist schlank, hat lockiges, graues Haar, das ihm beinahe bis auf die Schultern fällt. An den Wänden seiner Küche stehen alte Holzmöbel, auch ein sehr altes Küchenbuffet.
Ein alter Küchenschrank aus, ich denke, Anfang der 30er Jahre. Die Frau war sowas wie meine Oma, und ja, das habe ich so als Erbstück übernommen und es begleitet mich und bin sehr froh, dass es da ist.
Neue Möbel kauft er sich kaum, sagt er. Es gäbe genug alte, die keiner mehr will. Auch bei Lebensmitteln sei es ihm wichtig, dass sie bio oder regional angebaut sind, vor allem aber, dass sie nicht im Müll landen.
Hatte ich jetzt eine schöne Begegnung an der Kasse, hat die Bio-Äpfel mir eben in meinem Korb, und die Kassiererin, die schauen ja immer noch mal ein bisschen nach, ob die Produkte in Ordnung sind. Und da war ein Apfel, da war so eine braune Stelle dran. Und da hat sie mich gefragt, ob sie den austauschen soll. Ich sagte, warum denn? Ne, das kann man ja ausschneiden. Und sie sagt, das hat sie noch nicht erlebt.
Neben der Kaffeekanne steht ein großer Teller mit einem Marmorkuchen drauf, gebacken von einer Freundin. Er steht auf und schneidet davon 4 dicke Scheiben ab. Jörg Bochmann trägt eine Jeans, ein graues T-Shirt und darüber ein kurzärmeliges, grau kariertes Sommerhemd.
In der Kleidung achte ich da drauf, dass die wirklich so lange getragen wird, bis er dann vom Leib fällt. Also die hat so mehrere Stufen. Wenn sie gekauft wird, ist es die gute Kleidung, dann die Alltagskleidung und irgendwann ist es die Arbeitskleidung.
Haben Sie schon mal Ihren CO2-Fußabdruck ausgerechnet?
Nein,
noch nicht?
Nein.
Dann wollen wir das mal gemeinsam machen.
Können wir mal.
Ich packe meinen Laptop aus, stelle ihn auf den Küchentisch und starte das Programm.
Jetzt muss man erstmal angeben, männlich, weiblich.
So, okay.
Test starten. Ja.
Dann klicken wir uns durch die Fragen. Essgewohnheiten, Urlaubsziele, Autonutzung, Heizung, Art der Wohnung. Okay. Bochmann muss bei allen Fragen nicht lange überlegen. Nach 10 Minuten sind wir durch und auf dem Bildschirm steht:
Wir haben deine Ergebnisse.
5,2 Tonnen.
5,2 Tonnen CO2 verbraucht der Olbernhauer in einem Jahr. Der Durchschnittsverbrauch in Deutschland liegt laut Bundesumweltamt aktuell beim Doppelten, 10,5 Tonnen im Jahr. Obwohl Bochmann Auto fährt und obwohl seine Wohnung mit Gas beheizt wird, schneidet er so gut ab.
Welche Rolle spielt denn bei Ihrem Lebensalltag der Glauben?
Das spielt eine Rolle, denn durch meinen Glauben habe ich eine Verantwortung für die Schöpfung. Kann man in der Bibel eine Menge Stellen finden, dass die uns anvertraut ist. Und das versuche ich schon, dass ich eben mit den Sachen, die mir anvertraut sind, verantwortlich umgehe. Beispiel auf Arbeit, wir müssen ja Papier bedrucken, wenn wir irgendwas geschrieben haben für die Akten. Und wenn eben etwas nicht stimmt und die Seite unbrauchbar ist, nutzen wir die Rückseite noch.
Es gibt ja nun auch viele Menschen, die zum Beispiel sich in der letzten Generation engagieren oder Fridays for Future. Warum tun Sie das nicht?
Ich denke, diese Aktionen, das ist mehr die Energie auch der Jugend. Aber was dann noch viel wichtiger ist, ist die Nachhaltigkeit im Leben. Also ich muss dann auch wirklich versuchen, meinen Lebensstil so zu gestalten, dass ich eben weniger Ressourcen verbrauche. Und das muss ich mir eben mit überlegen. Man braucht eben beides. Sachen zum Nachdenken und dann das wirkliche Tun. Ja, und da versuche ich jetzt auf der Seite des Tuns etwas zu tun.
Wichtig ist die Nachhaltigkeit im gesamten Leben, sagt Jörg Bochmann, evangelischer Gemeindepädagoge aus dem Erzgebirge, was letztlich ja auch eine Definition von bewahren ist. Wenn wir das, wie Herr Bochmann lebt, jetzt in gesellschaftliche Werte übersetzen, da sind das Werte, die als traditionell gelten. Seine Bedürfnisse in einem begrenzten Rahmen entfalten, religiöse Werte. Und ein Ergebnis ist dann hier ein wirklich sehr geringer CO2-Fußabdruck. Was ja, ich würde sagen, so gar nicht zu manchen Debatten passt. Konservative als die besten Klimaschützer. Schauen wir deshalb an dieser Stelle der Systemfragen einmal darauf, was sind eigentlich Werte? Warum sind sie wichtig, auch in politischen Debatten? Und wann können auch unterschiedliche Werte auf ein und dasselbe Ziel einzahlen? Gesprochen habe ich genau darüber mit Jogo Sastelli, Philosoph mit Schwerpunkt Normenlogik und Argumentationstheorie, gerade abgeschlossene Promotion und neu an der Technischen Universität München. Und als erstes habe ich eben genau das gefragt. Was sind das überhaupt, Werte?
In der Wertetheorie würde man unterscheiden einerseits zwischen objektiven Werten, das sind Werte an sich, könnte man sagen, zum Beispiel Freundschaft, Familie, das sind Dinge, die an sich wertvoll sind und für fast jedermann wichtig und eine große Bedeutung haben. Und andererseits gibt es die subjektiven Werte, die sogenannten subjektiven Werte, die haben eher mit einer Wirtschaftlichkeitsdimension der Werte zu tun. Das heißt, subjektiver Sicht würde man sagen, etwas hat einen Wert, hat einen Preis, wenn man so will. Und in objektiver Sicht ist etwas ein Wert. Das heißt, es ist etwas, was per se schon erstrebenswert ist.
Wenn wir also hier über was ist konservativ reden, dann geht es um die objektiven Werte, die, so abstrakt sie eben auch sind, für uns ein wichtiger Maßstab sind, nach dem wir handeln, privat, aber auch in der Politik. Und tief geprägt ist dieser Maßstab auch durch das, wie wir aufgewachsen sind, wo wir herkommen.
Jeder Mensch hat für sich eine umfassende Wertetheorie, was für jemanden wichtig ist. Und das hat natürlich auch mit der Kultur zu tun, mit dem Hintergrund, mit dem Lebenslauf des Menschen, mit den politischen Überzeugungen natürlich auch.
Und diese Wertetheorien können eben sehr unterschiedlich aussehen. Wobei, was auf den ersten Blick wie eine andere Einstellung aussieht, mit unterschiedlichen Zielen, muss es am Ende gar nicht sein. Was auch daran liegt, sagt Jogo Sastelli, dass darüber eher selten wirklich gesprochen wird.
Das ist einerseits möglich, dass man nur denkt, dass man verschiedene Werte vertritt. Wenn man sich ein bisschen länger miteinander unterhalten würde, dann käme man doch zum Schluss, dass diese Werte gar nicht so verschieden sind oder vielleicht überhaupt nicht verschieden sind. Gerade weil das, wie gesagt, so schwierige philosophische Wörter sind, weiß man manchmal nicht genau, worüber man spricht und was diese Werte eigentlich sind. Das heißt, man merkt die Gemeinsamkeiten häufig erst, wenn man versucht, diese Werte zu konkretisieren, also konkreter zu definieren und in den Handlungen, in den Entscheidungen konkreter zu fassen.
Und genau dieses Rantasten an andere Positionen ist ja auch ein grundlegendes Prinzip in der Politik unter demokratischen Parteien, zu schauen, wo sind die Schnittmengen, wie wir eben ja auch an dem Beispiel aus dem Erzgebirge gehört haben.
An dem konkreten Beispiel von Herrn Bochmann könnten jüngere Menschen denken, okay, wir können vielleicht gemeinsam mit ihm gewisse Klimaschutzziele erreichen, aber wenn es um andere politische Fragestellungen geht, wenn es zum Beispiel um Familienpolitik geht, kann es sein, dass wenn man jetzt eine von der Religion geprägte klassische Familienpolitik vertreten will, dass da dann sehr wenige Gemeinsamkeiten zu finden sein werden. Und man sollte dann diese Fragen idealerweise auch voneinander trennen erst einmal und auf pragmatischer Ebene versuchen, die Lösungen zu finden, die man in demokratischen Verfahren auch finden kann und nicht einfach moralistisch, ideologisch quasi auf einer absoluten Weise nur das anzunehmen, was zu 100% den eigenen politischen Überzeugungen entspricht.
Voraussetzung dafür natürlich eine ehrliche politische Auseinandersetzung, dass alle Parteien auch zu so einem Dialog bereit sind.
Das Problem entsteht, wenn man keine Bereitschaft zeigt, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, mit anderen Ideologien. Und vor allem, wenn man keine Bereitschaft zeigt, mit Menschen, die anders denken, zusammenzuarbeiten.
Und klar sei auch, wem diese Bereitschaft fehlt, der schließe sich auch selbst aus der politischen Auseinandersetzung aus, sagt Jogo Sastelli, Philosoph und Normenlogiker von der TU München. Und ja, das waren sie schon, die Deutschlandfunk-Systemfragen zu Was ist heute eigentlich konservativ? Ein Begriff, dessen Bedeutung sich immer wieder gewandelt hat und aktuell auch gerade wieder. Und ein Grund für diesen Wandel ist da eben genau dieser Austausch und Abgleich mit anderen Wertevorstellungen. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre und eure Zeit. Und für ein kleines Schlusswort, Stichwort Gemeinsamkeiten finden, nochmal zurück auf den Münchner Marienplatz.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man neue Projekte startet, dass konservativ denkende Menschen eher dagegen sind, beziehungsweise das Alte da behalten wollen. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Traditionen sozusagen wieder so weitergeführt werden können. Und das ist ja eher auch etwas Positives.